Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Frohe Ostern, liebe Gemeinde. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir kennen Menschen, die von Nahtoderfahrungen berichten. Aber Nahtod heißt eben, man bleibt auf dieser Seite. Und dann haben wir das Wort von Jesus, der sagt: Ich war tot, ich war auf der anderen Seite und ich bin derjenige, der zurückgekommen bin. Da könnte man jetzt ganz trocken sagen: Gratulation, Jesus, wie schön für dich, dass du das geschafft hast. Aber was hat das dann eigentlich mit uns zu tun? Und das ist es, da wo spannend wird, dass die Bibel sagt, das, was mit Jesus angefangen hat, das ist eben der Anfang. Nicht die große Ausnahme, sondern der Sieg des Lebens fängt hier an Ostern an. Und wir dürfen zu dem Sieger gehören. Und wenn wir taufen, dann sagen wir, da gehört einer mit neu dazu. Komm zu diesem Sieger Jesus Christus mit hinzu. Mit Glaube und Taufe treten wir in Beziehung zu Gott. Heute taufen wir Levia. Ein herzliches Willkommen. Oh, du guckst sogar aufmerksam, ne? Bei deinem Namen. Ein herzliches Willkommen dir und deiner Familie. Du hast einige mitgebracht. Und damit sorgt ihr mit dafür, dass wir mal wieder Taufe in einem Hauptgottesdienst feiern. Das fand ich schön, das war euch wichtig, dass ihr gesagt habt, wir wollen doch gerne in einem Gottesdienst das auch richtig haben. Wir haben das in diesen Zeiten häufig, einen Taufgottesdienst im Anschluss an den normalen Gottesdienst. Ja, einfach damit man die Abstände besser einhalten kann. Aber wenn Taufe bedeutet, dass jemand in die Gemeinde kommt, dann ist es auch gut, wenn die Gemeinde dann auch da ist. Also schön, dass wir das jetzt so miteinander in diesem Rahmen feiern können. Ich frage mal die Eltern, was ist denn das für ein Kind, was ihr da so habt? Die Eltern haben gesagt, Levia, die lacht gerne. Sie ist fix für ihr Alter. Aber ich glaube, das sagen alle Eltern von ihren Kindern, dass sie besonders gut geraten sind. Das ist ja auch richtig so. Hat mit Levin schon einen großen Bruder. Levin, du musst mal in die Gemeinde winken, in die Richtung, dass sie sehen werden. Man könnte auch meinen, dass das hier der Weihnachtsgottesdienst ist, wenn man es draußen guckt, es schneit. Wenn Sie ein Handy dabei haben, dann stellen Sie es bitte auf Flugmodus, diese Störung, das liegt dann doch auch an der Technik und das kann an den Handys auch liegen, also bitte einfach auf Flugmodus stellen. Wir wollen aus Psalm 118 miteinander im Wechsel sprechen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Vom Herrn kommt meine Kraft. Ihm singe ich mein Lied, denn er hat mich gerettet. Öffnet mir das Tor zum Tempel, durch das die Treuen einziehen dürfen. Ich will eintreten und dem Herrn zu danken. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, du lässt es Ostern werden. Das Leben siegt, weil du stärker bist als alles Verderben. So kommen wir zu dir in einer Welt, die bedroht ist. Uns ist manchmal bange, aber wir wollen nicht verzagen, sondern deine Nähe suchen. Stärke unsere Herzen und Hände durch Jesus Christus, der als Erster aus den Toten auferstanden ist. Amen.
Das ist für mich wie ein Buch mit 7 Siegeln. Das sagen wir oft, wenn wir irgendetwas nicht wirklich verstehen, was uns zu hoch ist. Für mich zum Beispiel ist Häkeln und Stricken auch ein Buch mit 7 Siegeln. Für viele ist die Offenbarung auch so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln. Schwierig zu verstehen, schwierig von den Bildern her. Und in der Offenbarung wird auch über das Buch mit 7 Siegeln geschrieben. Und darin ist versteckt ein wenig die Ostergeschichte. Ich lese aus Offenbarung 5 die Verse 6 bis 13. Nein, 14, Entschuldigung. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000. Und die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Halleluja.
Hören wir ein Halleluja von der Orgel? Thank you. Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. So steht geschrieben im Evangelium nach Matthäus im 28. Kapitel. Christus spricht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Bevor wir Levia nun taufen, wollen wir noch ein Tauflied hören. Ich möchte Levias Eltern bitten, einmal aufzustehen zur Tauffrage. Levia soll das Reich Gottes empfangen. In der Taufe erwählt Gott sie zu seinem Kind. Das wird sie selber einmal im Glauben hoffentlich erkennen und dann auch selber annehmen und bekennen können. Aber damit sie diesen Gott kennenlernt und ihr eigenes Ja zu ihm sprechen kann, braucht sie eure Hilfe, ist ja auf euch angewiesen. Und so frage ich euch, wollt ihr, dass Levia getauft wird? Ja. Seid ihr bereit, mit eurem Kind in der Verantwortung vor Gott zu leben und Levia so zu erziehen, dass der Glaube in ihr wachsen kann? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Die Unterstützung von Levin ist gesichert. Das konnten Sie da hinten vielleicht nicht hören. Zwischendrin sagt er schon, ja, ja, machen wir. Dem geht das gar nicht schnell genug. Selbstverständlich, das ist doch gut. In der Aufgabe, ein Kind zu erziehen, christlich zu erziehen, seid ihr als Eltern nicht allein. Ihr habt euch Paten ausgesucht. Ich möchte einmal bitten, dass die Paten sich auch einmal hinstellen. Liebe Patin, lieber Pate, ihr gehört selbst zur christlichen Kirche. Seid ihr bereit, für Levia da zu sein, für sie zu beten, ihr zu helfen, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe zu wachsen? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Wenn ein Kind getauft wird, dann wird es Teil der christlichen Gemeinde. So möchte ich nun die Gemeinde bitten, dass sie sich auch dazustellt. In unserer Mitte wird Levia den christlichen Glauben kennenlernen. Ihr sollt dafür sorgen, dass sie die frohe Botschaft von Jesus Christus hört. Wollt ihr für Levia ein Vorbild sein im Glauben, hoffen und lieben? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Wir vertrauen uns und Levia dem dreieinigen Gott an. In seinem Namen tauft die ganze Christenheit. Wir widersagen der Macht des Bösen und dem, was das Leben zerstört, und bekennen gemeinsam unseren Glauben, in den Levia hineinwachsen möge. Wir sprechen miteinander das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich könnte jetzt etwas Hilfe gebrauchen. Das Wasser für die Taufe, das steht da schon in diesem Krug, aber es muss dann noch eingefüllt werden. Levin, den habe ich schon gefragt beim Taufgespräch, der wollte mithelfen. Und da gibt es vielleicht noch Unterstützung. Genau, dann einmal den Krug hier nehmen.
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Kenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten.
So wollen wir, Levia, jetzt tauchen. Wir müssen auch nachher hier rum, sonst ist das für mich verkehrt. Ja. Und Eltern, ein paar gucken, dass sie gucken kann, aber der Gemeinde, die sind gleich irgendwie so ein bisschen. Da kann man ja sogar weg. So, die Kinder können das, die Kinder sollen auch gut sehen. Gut. Levia, ich taufe dich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der allmächtige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Bewahre dich in der Gemeinde Jesu Christi. Schenke den Glauben zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Ah, jetzt haben wir etwas Besonderes. Achso, ja, genau. Unser neuer Superintendent, der hat den Taufhandschuh eingeführt. Damit kann man nach dem Baden oder beim Baden den Schuh benutzen, aber heute auch die Haare wieder noch trocken zu machen. So, wer Levin macht er noch den Taufhandschuh? Und sie hat eine Taufkerze, wenn einer Patin einmal die Taufkerze nimmt und einmal die vorne anzündet. Sie kennt da. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht hat Zeichen dafür, dass Jesus Licht deines Lebens ist. Diese Kerze stellen wir erst einmal auf den Altar. Ich habe gesehen, dass ihr in der Familie vorhin auch so kleine Kerzen verteilt habt. Ein tolles Zeichen. kann man dann zu Hause anzünden. Ich glaube, das machen wir hier jetzt nicht. Die Taufkerze stellen wir vorne hin. Und wir wollen für die Familie beten, ihnen Gottes Segen zusprechen. Dafür dann die Eltern mit ihren Kindern hier nach vorne. Die Paten dürfen sich wieder hinsetzen. Hier einmal. Wir wollen für die Familie beten und ihnen Gottes Segen zusprechen.
Du, unser Gott, wir danken dir für das neue Leben, das du Levia in der Taufe schenkst und bitten dich, führe sie auf gutem Weg, sei ihr nahe, wecke ihren Glauben und erhalte ihn. Segne die Eltern, die Paten und uns in unserer Verantwortung für Levia. Dein Heiliger Geist sei mit uns allen. Amen.
Der Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der komme auf euch und bleibe bei euch. Sein Friede begleite euch. Amen.
Christus ist Obstaun, ein plattdeutsches Osterlied. Weil Ostern ist, gibt es heute gleich zwei Predigten. Aber keinen Schreck, wird nicht zu lang. Aber wenn wir einen Bibeltext lesen, dann ist das häufig schon ja, eine Predigt in kleiner Form. Und ich glaube, das gilt ganz besonders für die Ostergeschichte, die ich jetzt vorlese. Das ist vielleicht eine Geschichte, die einen auch weiter begleiten kann, die man sich selber einmal noch aufschlägt, noch einmal nachliest. Das ist sozusagen die Predigtlesung oder die Lesung des Bibeltextes ist schon die erste Predigt. Danach könnte ich Amen sagen, aber heute ist Ostern, Ostermontag, da gibt es noch eine zweite Predigt und noch ein paar Gedanken von mir dazu. Wenn Sie nach draußen gucken, haben Sie sowieso nichts anderes vor. Also seien wir gespannt auf das, was Gottes Geist uns sagen möchte. Ich lese eine der Ostererzählungen, wie sie bei Lukas im 24. Kapitel aufgezeichnet steht. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und sie fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch so schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, aber sie ließen es nicht zu und sagten: Bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte es nicht wie ein Feuer in unseren Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Und als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferweckt worden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Amen. Das war schon die erste Predigt und jetzt die zweite. Er war ja so verliebt und es war die perfekte Frau. Aber es gab nur einen Haken. Sie liebte ihn nicht. Aber er wollte nicht so schnell beigeben und immer wieder folgte er auf Schritt und Tritt. Ja, aus dem Folgen, müsste man sagen, wurde nachher fast ein Verfolgen. Aber natürlich, auf diese Art und Weise ist er ihr auch nicht näher gekommen. Er konnte ihr Herz nicht erobern. Was für eine Enttäuschung. Da ist ein anderer, der studiert 7 Jahre Theologie, macht ein mittelprächtiges Examen. Und dann heißt es am Ende: Das wird wohl nichts, dass du Pastor wirst. Was für eine Ernüchterung. Und sie, Anfang 20 und Witwe. Ihr Mann wollte doch nur eben mit dem Motorrad noch mal einen kleinen Trip machen, einmal losfahren, und er kommt nicht mehr zurück. Was für ein Erschrecken. Und viele von uns könnten ganz eigene Geschichten hinzufügen und sagen, da habe ich meine Hoffnung begraben müssen. Da war ich doch unterwegs und dann ist da etwas abgebrochen und es war vorbei und zu Ende. Welche Hoffnung hast du schon begraben und hinter dir lassen müssen? Der Tod von Jesus bedeutet für die Jünger natürlich zum einen, dass sie einen sehr guten Freund verloren haben. Sie waren mit Jesus unterwegs und das war nicht nur eine Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern das war echte Freundschaft, die da gewachsen war. Sie müssen einen Menschen hergeben, den sie sehr lieben. Aber mit Jesus geht auch etwas anderes flöten. Sie hatten nämlich gehofft, dass Jesus Israel erlösen wird. Das war so das Gefühl in dieser Zeit. Die Israeliten, die waren hart gebeutelt. Die Römer hatten die Herrschaft inne, nicht nur in Israel, sondern praktisch in der damals ganz bekannten Welt. Und die Römer, die haben den Laden zusammengehalten. Römischer Frieden nannte sich das, und das klingt so gut, aber römischer Frieden funktionierte häufig dann so, ja, dass dann eben auch Menschen gekreuzigt wurden. Das Kreuz von Jesus ist eigentlich ein Kreuz von sehr vielen. Viele Menschen vor ihm und nach ihm sind gekreuzigt worden, weil die Römer so ihre Ordnung, ihren Frieden aufrechterhalten wollten. Und im Volk Israel, da gärte das. Und da war das Gefühl, Gott muss uns doch befreien. Da muss doch was kommen. Und wie jedes Jahr wurde das Passa gefeiert. Und das Passa hat diese Erwartung vielleicht noch mehr befeuert, als Jesus dann auch in die Stadt kam und er bejubelt wurde. Denn bei dem Passa dachten die Israeliten daran, wie Gott damals Israel aus Ägypten befreit hat. Auch in einer Gefangenschaft, auch in einer Situation, wo man sagt, was willst du denn gegen die Ägypter ausrichten? Das geht doch gar nicht. Interessanterweise, wer gestern im Gottesdienst war, gab es genau diese Geschichte zur Predigt, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit. Und jetzt verbinden sich mit diesem Jesus wieder diese Hoffnung und er ist tot. Ja, und was ist jetzt mit dieser Hoffnung darauf, dass Israel befreit wird, dass die Verhältnisse sich ändern? Es hätte alles anders werden sollen, aber jetzt. Und so sind diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus und sie entfernen sich von Jerusalem, wo die anderen Jünger sind. Und vielleicht ist das nicht nur die räumliche Entfernung, sondern auch das Gefühl, hier gibt es nichts mehr zu holen. Wir gehen jetzt weg und gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Aber Hoffnungen sind enttäuscht. Und dann schwirrt da noch mit diese verstörenden Nachrichten, die einige Frauen in die Runde gebracht haben. Das Grab ist leer. Wer macht denn sowas? Aber dann fügen sie noch dazu, da haben wir eine Entscheidung gehabt und jemand sagt, Jesus lebt. Wie soll man das denn alles nur einordnen? Ich habe die Emmaus-Geschichte gelesen und es lohnt sich tatsächlich, sie nur einmal zu lesen. Denn während die beiden Jünger da laufen und rätseln und trauern und sich fragen, was Sache ist, kommt Jesus zu ihnen und begleitet sie. Sie haben noch gar keine Ahnung, wer da auf dem Weg mit ihnen ist. Ich habe erst gedacht, ist ja komisch, wenn ich wandern gehe und plötzlich kommt noch einer dazu, ist doch irgendwie merkwürdig. Aber damals war das eher gang und gäbe, denn wenn man eine Gruppe etwas größer hatte, dann war man eher auch noch sicherer von Nachstellungen von Räubern. Da war jemand, der noch mitlief, dann eigentlich sehr willkommen. Und während wir wissen, die Geschichte hören, Jesus ist da, rätseln die beiden Jünger und fangen an zu erzählen, was da irgendwie Sache ist. Man könnte so scherzend sagen, wir als Bibelleser, wissen eben mehr. Wer die Bibel liest, der hat eben den Durchblick. Den beiden Jüngern fehlt das noch, aber wir, die diese Geschichte hören, haben schon einen etwas tieferen Blick. Und das ist tatsächlich auch das, was dieser Fremde ihnen dann auch vermittelt. Wir haben das für den Kreuzweg und für die Auferstehungsgeschichte einmal nachgestellt, Klaas mit seiner Familie. Und wenn man das so eins zu eins so umsetzt, wie diese biblische Geschichte erzählt ist, das ist schon, ja, dann kommt das schon sehr, sehr deutlich raus. Die laufen da zu dritt und irgendwann sagt Jesus: Wie bekloppt seid ihr denn eigentlich? Steht doch alles in der Bibel, müsst ihr doch nur nachlesen. Fangt an, schlagt die Bibel auf, es gibt einen roten Faden. Schade, dass Lukas nicht mehr davon erzählt, wie dieser rote Faden aussieht, aber Jesus sagt: Guck doch mal, Gott hat einen Plan von Anfang an. Er hat einen Plan mit euch Menschen, er hat einen Plan mit uns, er weiß, wo das hingeht. Und sagt dann: Dieser Weg, den Jesus gegangen ist, durch dieses Leid zur Herrlichkeit, durch Kreuz und Auferstehung, das ist Gottes Weg. Sind damit alle Fragen beantwortet? Eher nicht, wirft ja eher noch neue Fragen auf. Aber es ist eine Spur gelegt. Den Jüngern wird gesagt: Orientiert euch doch an das, was ihr von Gott wisst, wo ihr Gottes Spuren schon gesehen habt. Gott geht seinen Weg. Und ganz am Ende erleben diese Jünger, dass Gott auch erkennbar ist. Auch das, wie ihr das nachgestellt habt, das lässt sich dann ja mit der Kameratechnik ganz einfach machen. Denn bei Lukas heißt das, sie sitzen da, Jesus bricht das Brot, das kommt ihnen irgendwie sehr bekannt und vertraut vor. Sie erkennen Jesus und im nächsten Augenblick ist Jesus weg. Und so war das dann auch in dem Film, die beiden Jünger sitzen da, erkennen Jesus und plupp, ist dann nur noch der leere Stuhl. Das wirkt so, wenn man es so sieht, irgendwie so ein bisschen wie aus der Welt gefallen. Aber so Erfahrungen mit Jesus, ja, da berühren wir dann auch schon Gottes Welt. Da sind die Dinge vielleicht nicht immer so auch beschreibbar und nachvollziehbar. Aber für die beiden Jünger reicht das in dem Augenblick. Wir haben Jesus gesehen. Wir haben ihn gespürt. Er ist da. Und so ist das Erste, was sie tun. Sie rennen wieder zurück nach Jerusalem und sagen, was sie erlebt haben. Und das zeigt eigentlich das, worum es an Ostern dann auch geht. Es geht weiter. Sie tun das, was Jesus auch tut. Jesus hat ihnen die Schrift erklärt und das werden sie jetzt auch weiterhin tun, darüber nachdenken und gucken, was hat Gott uns schon gesagt. Sie werden in der Spur Jesu bleiben. Sie werden auch versuchen, andere Menschen zu ermutigen, die enttäuscht sind, abholen, ihnen Gutes tun. Sie werden heilen, wo sie das können. Sie werden Hoffnung weitergeben, weil sie wissen, Gott geht doch mit. Ostern. Jesus ist auferstanden. Der Anfang des neuen Lebens ist da. Es ist unbegreiflich schön, dass Gott uns zu einem ewigen Leben ruft. Aber man darf es nicht so verkürzen auf das Lebensende, dass man sagt, Jesus ist auferstanden. Dann ist für uns am Ende ja auch Auferstehung drin, wie schön. Ostern beginnt eigentlich genau da, wo die Jünger anfangen und selber losgehen und selber Boten werden. Und so ist das eigentlich ganz logisch, dass nach Ostern nicht nur heißt, es gibt irgendwann mal eine Ewigkeit und dann ist alles gut, sondern es ist irgendwie ganz logisch, dass es Pfingsten wird und die Jünger das, was sie mit Gott erleben, selber weitergeben und selber weiter teilen. Und am Ende heißt das einfach nur, Gottes Plan geht auf. Er bringt seine Welt wieder in Lot. Amen. So, ich mache jetzt erstmal Urlaub bis nächsten Sonntag. Vertreten wird mich Pastor Torben Weins aus Collinghorst. Und da kommt man ja fragen, Mensch, wir sind 4 Pastoren hier und wieso muss das einer aus der Nachbargemeinde machen? Das liegt einfach daran, wir haben natürlich viele Pastoren und könnten uns gegenseitig vertreten, aber wir wollen ja auch, dass die anderen gut zurechtkommen. Und wenn der Pastor in Collinghorst einmal Urlaub machen möchte, dann fragt er mich und wir sind sozusagen Tauschpartner beim Urlaub. Ich vertrete ihn und er vertritt mich. Und so haben auch die Gemeinden, die nur einen Pastor, eine Pastorin haben, auch dann die einfache Möglichkeit, dass sie recht unkompliziert jemanden zur Vertretung finden. Nicht, dass sie sich darüber wundern. Wir Kollegen, wir würden uns sonst auch gerne vertreten und machen das bei anderer Gelegenheit ja auch. Eine große Not ist bei uns, dass wir nicht immer jeden Sonntag einen Organisten haben. Und ich habe letztens irgendwie gesagt, wenn jemand nochmal Orgel spielen lernen will oder Klavier spielen kann, immer ganz herzlich willkommen. Und dann kam Hilde Salomo nach einem Gottesdienst zu mir und sagte, ach, mein Sohn kann doch spielen, das kann doch Thorsten machen. Und da habe ich gesagt, aber der wohnt doch im Westerwald, das ist doch ein bisschen weiter weg. Und da sagt Hilde, wieso? Und dann kommt er eben hierher, dann fährt er eben her und spielt hier den Gottesdienst. Ich vermute, über Ostern verbindet er das sicherlich auch mit dem Besuch bei seiner Mama. Aber diese Bereitschaft zu sagen, ich mache mich auf den Weg und wenn da Not am Mann ist, Thorsten, ganz herzlichen Dankeschön, dass du hier heute den Gottesdienst begleitest. Und Hilde, danke, du kriegst noch eine Provision natürlich fürs Vermitteln. Ja, also musikalisch, wer da Möglichkeiten hat, Leute kennt, Klavier, Orgel, vielleicht auch andere Musikinstrumente, da wir selber nicht singen können. Jede Musik tut uns gut. Schön, wenn uns das dann auch gelingt. Ja, heute sind wieder Menschen im Einsatz, viel mit Doppelnamen. Als Küsterin heute Gabriele Richter-Klug. Bei den Kirchenvorstehern Uwe Richter-Klug, Klaas Niemeyer-Speckmann und ich Dresch Rosendahl. Das ist nicht Bedingung, hier mitmachen zu können, aber es ist auch kein Hindernisgrund. Herzlichen Dank auch eurem Einsatz. Bei der Kollekte im Ausgang ist immer so ein bisschen die Frage, wo ist denn jetzt was gedacht? Wir sammeln ja nicht mehr in den Reihen, sondern es gibt dann im Ausgang 2 Möglichkeiten, etwas zu geben, wenn man das möchte. Aber was ist denn jetzt was? Ich habe mir jetzt für mich jetzt folgende Eselsbrücke überlegt. Nah, also das, was als erstes hier kommt, das ist für uns hier in der Nähe, für die Diakoniekasse, für Menschen in unserem Bereich, die in Notsituationen kommen und wo wir als Kirchengemeinde sagen, da möchten wir gerne helfen und unterstützen. Und draußen bei der Tür ein bisschen weiter, fern, wir wollen nicht nur an uns selber denken, sondern auch weiter denken. Heute das Projekt Familie mit Neugeborenen stärken. Ihr seid ja, das wäre ja sozusagen auch was für euch. Da gibt es ganz verschiedene Programme. Delphi ist so ein Stichwort, Welcome. Es geht darum, ja, Familien am Anfang mit ihren Kindern zu fördern und zu sagen, so kann das gut werden. Denn das ist ja nun etwas Großes, wenn da nur so ein kleines neues Leben in eine Familie kommt und dass da Unterstützung gut und richtig und wichtig sein kann. Manchmal geht es einfach auch darum, ja, etwas Gutes zu lernen und zu wissen, wie kann ich gut mit meinem Kind umgehen. Manchmal geht es um die Entlastung der Familien, dass Eltern für sich etwas machen können und Kinder betreut werden. Also in ganz unterschiedlicher Art und Weise gibt es da Unterstützung. Nächsten Sonntag feiern wir wieder Gottesdienst, hat man gehört, Jesus als erstes nach der Auferstehung, was macht er? Er erklärt den anderen wieder, was das heißt, was das mit Gottes Willen auf sich hat. Er liest die Bibel, er hilft zur Gemeinschaft. Und genau das ist das, was wir im Gottesdienst auch feiern. Ganz herzliche Einladung, zur Fortsetzung nächsten Sonntag zu kommen, dann mit Superintendent Kersten. Abendmahl können wir zurzeit nicht feiern. Es gab eine tolle Idee aus der Gemeinde, wurden gestern auch abendmahls Tüten verteilt. Da hat Hermann leider dann schon alles verraten, was da drin ist. Heute verrate ich das nicht. Also es gibt noch eine Abendmahlstüte. Abendmahl feiern in diesen Zeiten eben ein bisschen anders. Dafür auch geeignet, das an jemanden weiterzugeben, von dem man weiß, ja, der
sitzt vielleicht auch gerade in enttäuschter Hoffnung, dem geht es nicht gut. Und sozusagen ein kleines Hoffnungspack zu bringen, ist die Möglichkeit. Ich habe auch die Tüten, die noch im Kirchenbüro standen, genommen. Ich weiß nicht, wenn die jemand anders haben sollte, dann muss die Sekretärin die noch retten. Ansonsten gerne mitnehmen, selber nutzen und weiter verteilen. Nach dem Segen setzen wir uns noch zum Orgelnachspiel. Wir sind heute viele in der Kirche, das ist schön. Achten Sie dann darauf, dass dann Kirchenvorsteherin oder Küsterin, wer das macht, Ihnen dann nach dem Nachspiel so ein Zeichen zum Rauswinken gibt, dass wir das mit den Abständen am Ende dann auch ganz, ganz gut einbehalten. Tauffamilie wird ja vielleicht noch ein paar Fotos machen, die bleiben noch hier. Aber alle anderen dann nach dem Nachspiel bekommen Sie ein Signal, wann Sie dann auch gehen können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so wollen wir zu Gebet und Segen aufstehen. Gott des Lebens, du Grund unserer Hoffnung, zu dir beten wir. Du bist in Jesus durch Tod und Hölle gegangen und hast uns damit die Augen geöffnet. Wo sich für uns ein Ende zeigt, zeigst du den Anfang. Wo für uns Tod ist, ist in dir und mit dir Auferstehung. So schenke uns den Glauben und das Vertrauen, dass auch wir die Kraft der Auferstehung in unserem Alltag erfahren. Zeige uns Wege zum Leben, wenn unsere Möglichkeiten an Grenzen stoßen. Schenke uns Mut, auf die Macht des Lebens zu setzen, gerade dann, wenn die lebensfeindlichen Mächte so übergroß scheinen. So sei du, Gott, mit deinem Geist, gerade bei den Menschen unserer Gemeinde, deren Hoffnung zu Ende und auf eine harte Probe gestellt wird, sei bei den Kranken, den Einsamen, bei denen, die kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Herr, in der Stille wollen wir dir die Menschen und Anliegen nennen, die wir selber besonders auf dem Herzen tragen. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.